ARD. MDR Kultur. Diskurs.
Heute mit Grit Schulze. Ich begrüße den Komponisten und Musiker Jan Müller-Wieland. Herzlich willkommen.
Hallo, grüße Sie sehr.
Herr Müller-Wieland, Sie haben bereits viele Werke auf den Weg gebracht. Dieses Mal ist Ihre Komposition jedoch an ein historisch bewegendes Ereignis gebunden. Ihr Melodram Der Reisende wird am 9. November zum Gedenken an die Reichspogromnacht von 1938 im Kulturpalast Dresden uraufgeführt. Ihr Werk hat also eine enorme symbolische Kraft. Spürten Sie beim Entwickeln des Stoffes und beim Schreiben, Sie haben ja auch selbst das Libretto verfasst, spürten Sie die besondere Verantwortung angesichts der historischen Dimension?
Das war ein Prozess, ein Schaffensprozess. Das geht erstmal psychologisch bei Null los und dann merkt man, was noch dahinter steht und was damit konnotierbar ist. Und dann wächst man in diese Verantwortung hinein. Und als ich dann tatsächlich anfing zu komponieren, wusste ich vom ersten Moment eigentlich, das braucht einen Ort und ein Umfeld als Uraufführung, wo der Sache wirklich volle Aufmerksamkeit geschenkt wird, was der Sache einfach gerecht wird.
Also Dresden war für Sie sofort im Kopf?
Ja, klar. Mhm. Ich bin ja ein gebürtiger Hamburger, aber meine Familie, das sind alles Berliner. Und meine Großeltern und die Geschichte auch meiner Eltern, es hängt alles mit diesem Irrsinn in der Mitte des 20. Jahrhunderts zusammen. Mein Vater war Spätheimkehrer. Plötzlich stand er Weihnachten 49 in Berlin wieder und suchte sein Elternhaus, was weggebombt war. Und dann hat er eigentlich darüber nicht gesprochen bis Anfang der 90er Jahre oder Mitte der 90er Jahre. Da war ich schon längst aus dem Haus. Mein Neffe hat in der Schule die Aufgabe bekommen, seinen Großvater nach dem Krieg zu fragen. Und da plötzlich war das Thema da. Und vorher war das, meine Mutter zitiere ich, spreche nicht auf das Thema an.
Das war ein Trauma für viele. Die haben ja alle nicht drüber gesprochen.
Ja, durch Zufall, wirklich durch Zufall, durch einen Unfall. Ein Feldbett ist ihm aufs Becken gekracht und dadurch wurde er auf dem Weg nach Sagan zurückgelassen. Er sollte nach Sibirien und wäre da
wahrscheinlich nicht zurückgekommen.
Ja, genau. Und da gibt es eben jetzt auch immer mehr Dokumente, die mich erreichen von meinen Großeltern. Zum Beispiel der kurze Lebenslauf seines Vaters, der in Berlin eine wichtige Rolle gespielt hat. Auch war der Wahlleiter 1948, die Wahl zu organisieren, die erste demokratische Wahl nach dem Weltkrieg. Stand dem Bonhoeffer-Kreis sehr nahe. Und der hat eben dafür gesorgt, dass die ganzen Grundstücke, die Enteignungen, die in jüdischem Besitz war, dass er als Jurist das so dreht, dass wenn der ganze Horror vorbei sein sollte, das wusste man ja nicht, dass dann juristisch sofort alles so unbürokratisch und so einfach wie möglich an den eigentlichen besitzenden Menschen wieder zurückgeht. Und in diesem kurzen Lebenslauf rechtfertigt er sich, dass also, was er getan hat, beziehungsweise was er eben vor allem nicht getan hat. Und er geht davon aus, dass seine beiden Söhne gefallen sind. Der erste ist tatsächlich gefallen. Mein Vater tauchte dann eben doch Jahre später wieder auf.
Das ist also eine sehr persönliche und emotionale Beziehung. Der Roman Der Reisende von Ulrich Boschwitz diente Ihnen als Vorlage. Wie sind Sie denn überhaupt auf das Buch aufmerksam geworden? Es war ja viele Jahre unauffindbar. Es kam erst 2018 zu einer Wiederentdeckung. Wie sind Sie aufmerksam geworden?
Also ganz banal. Also Hauptbahnhof, Spiegel-Bestsellerliste, lange Fahrt vor sich, Bücher kaufen. Und dann hatte ich das dabei. Und habe beim Lesen dann so ein ganz, ganz einfaches Gefühl gehabt, das ist mein Buch. Also ich kann es nicht anders sagen. Es war sofort klar, das ist mein Stoff.
Das müssen Sie vertonen.
Es war irgendwie sofort klar.
Wie viel Musikalität haben Sie denn rausgelesen gleich aus dem Roman?
Oh, die Frage stellte sich erst später. Aber dass man so eine Identifikation spürt und dass man sich das so gut vorstellen kann, dank der großartigen Literatur, ich wurde sofort ident damit. Und das war ein ganz seltsames Gefühl, weil ich habe auch gar nicht groß darüber gesprochen oder war gar nicht aufgeregt. Ich wusste nur, das ist mein Buch. Und dann kam Corona, die Corona-Zeit eben dazu. Dann lag das erstmal wieder. Und dann habe ich mich aber, als es wieder ging, in die Exilbibliothek in Frankfurt begeben, um das Originalskript zu lesen. Und das war ein riesiges Erlebnis. Und dann hatte ich also das Buch im Kopf. Ich habe das vielfach gelesen. Ja, dann dachte ich, jetzt muss ich das mal formen, was man wie daraus machen kann. Aber das Setting, also das innere Szenario, das war mir dann eigentlich doch ziemlich schnell klar, dass das eigentlich so was Kantatenhaftes haben sollte durch die Hinzufügung oder Verwendung eines Chores, eines großen Chores. Und damit ist man dann natürlich dann sehr im deutschsprachigen Gebiet, im oratorischen Fach auch. Und vielleicht
mit großen Vorgaben,
Mendelssohn, ja, genau.
Brahms.
Genau. Aber mein Denken ging eigentlich konträr dagegen. Dazu bin ich viel zu sehr verbandelt innerlich mit Brecht und der Maßnahme von Hans Eisler. Und also diesen ganzen fast agipophaften Dingen. Und dann dachte ich eben auch sehr innerlich an Berlioz, das ist Requiem, und die glagolitische Messe von Janáček. Also das sind alles so Sachen, die mir im Kopf rumschwirren, bevor auch nur in irgendeiner Form man von irgendeiner Setzung einer Note oder sowas sprechen kann.
Sie haben es jetzt gerade gesagt, der Text hat Sie in einer schwierigen Lebensphase begleitet, unter anderem während der Pandemie. Kann denn die Konfrontation mit diesen furchtbaren Schicksalen einen selbst anders reflektieren und die eigene Sicht auf die Welt verändern?
Ja. Also das habe ich gemerkt, als die Pandemie losging, also im März 00. Ich habe kurz vorher noch, ich glaube einen Tag bevor der erste Lockdown war, habe ich noch von Caroline Link im Kino diesen wunderbaren Film gesehen, als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Da wurde mir auch nochmal so klar, dass das innere Setting, was ich mir so ausgedacht hatte, dass das stimmen müsste und dass das einfach jetzt mein Thema ist. Und dann war es tatsächlich so, dass Corona, also die Pandemie, also wirklich da war und sich auch auswirkt auf das ganze Verhalten, und alle haben dann in meinem Umfeld Die Pest gelesen von Camus, und dann dachte ich, ich werde jetzt mal konkret mit meinem eigentlichen inneren Vorhaben.
Der Reisende, das ist das literarische Werk eines 23-Jährigen, der vor den Nazis durch halb Europa bis nach Australien fliehen musste und auf tragische Weise 1942 bei seiner Rückreise nach England mit nur 27 Jahren ums Leben kam. In Der Reisende schickt Ulrich Boschwitz seine Romanfigur, den jüdischen Geschäftsmann Otto Silbermann, ebenfalls auf die Flucht. Die Handlung spielt kurz nach, das haben wir vorhin gesagt, den November-Pogrom 1938. Trägt der Roman autobiografische Züge?
Boschwitz ist 1915 in Berlin geboren, und kurz nach seiner Geburt ist sein Vater gestorben. Und sein Vater war offenbar ein stolzer Patriot, ein Berliner.
Im Ersten Weltkrieg.
War im Ersten Weltkrieg. Also das ist noch diese andere Generation. Und ich glaube, das ist jetzt aber nur meine kleine Theorie. Es gibt dafür jetzt, glaube ich, keine Belege. Aber ich halte es psychologisch für plausibel, dass ein junger Mann, dem Szenario, was er sich für sein Buch vorstellt, dass er vielleicht da eigentlich das Leben seines Vaters imaginär nachzeichnet, es dadurch auch nicht für ihn zu konkret ist, weil der Vater ja schon gestorben ist, er dadurch auch die Trauerarbeit und den Verlust des Vaters, egal wie er zu ihm stand, auch möglicherweise aufarbeiten kann und erschöpferisch ein Bild zeichnen kann, was wäre gewesen, wenn er nun sein Leben gelebt hätte, und auch, dass man dadurch eben in der Fiktion ist und in der Reibung an der Realität. Und nur wenn das beides ja zusammenkommt, ist meines Erachtens Festsetzungen, Formulierungen, ob Noten oder Buchstaben oder Bild möglich.
Das Werk greift ja Themen auf, die auch für uns bedrückend aktuell sind. Es geht um Ausgrenzung, es geht um Vorurteile, natürlich um Machtmissbrauch. Der Reisende ist ja schon durch seinen Stoff ein politisches Werk. Wie spiegelt sich denn diese Dimension, auch diese Brisanz in Ihrer Musik?
Die Nazis sind an der Wohnung dieses Silbermanns. Die Frau von dem Silbermann, Elfriede Silbermann, ist keine Jüdin. Sie ist arisch. Dadurch macht das Ehepaar in dem ganzen Stress an der Haustür sind die Nazis und wollen rein und wollen checken in der Pogromwoche, November 38. Und er flieht durch so einen Hinterausgang. Und dann gibt es so eine Verabredung zwischen den beiden in dem ganzen Tumult und in dieser ganzen Panik. Und ich habe, um jetzt noch mal, um Ihre Frage nach dem Klanglichen zu beantworten, der Trigger für mich war diese Wohnungstür. Also wie kriegt man so diese Wohnungstür auf? Und da dachte ich, das Orchester kriegt einen Klang wie so ein Bollwerk, wie so ein Rambock, der in diese Wohnung
eindringt.
Einfach eindringt. Ob das jetzt politisch total realistisch ist, ist noch eine zweite Sache. Aber dass man so einen Effekt hat durch Klang, was das Betreten der Privatsphäre was das bedeutet. Und das kann man theatral, musiktheatral, ich dachte ja an ein großes Konzerthaus und eine große Bühne und ein tolles Orchester. Das macht Sinn. Und ich muss ja erstmal als Komponist dafür sorgen, dass die Leute begreifen, warum ist denn das jetzt kein Buch, sondern warum ist es jetzt hier in so einem Konzertformat? Also wozu? Ich muss die Musik begründen. Was soll sie sein? Also wozu ist sie da? Und das ist erstmal das eine. Das heißt erstmal ein großes Bedrohungspotenzial durch das Orchester. Und dann eben die andere Möglichkeit von Musik, eben das Seelische, die Angst, die Liebe. Da kann man dann eben auch die andere Seite von Musik ausdrücken. Aber das war da so der erste Grundsatz. Und das ist eigentlich, ich möchte es auch nicht zu kompliziert machen, es ist ein Cluster, der geht von einem kleinen Bass zur nächsten Oktave hoch und dann noch eine Oktave höher. Und da sind dann schon mal alle, das ganze Orchester zusammen. Das ist auch für so einen beginnenden Abend wichtig, dass das ganze Orchester auch zusammen eine bestimmte Metaphorik mal macht, um sich dann auch wieder zu verzweigen. Ich denke durchaus auch an so gruppendynamische, psychologische Sachen innerhalb so eines großen Klangapparates.
Sie haben schon erwähnt, die beiden zentralen Figuren sind das Ehepaar Frau und Herr Silbermann. Sie haben sich insgesamt auf 4 Personen beschränkt, wobei Frau und Herr Silbermann als Sprecherpaar in Konfrontation mit der Musik stehen, denn sie singen nicht. Sie trotzen damit, wie Sie es formulieren, der manipulativen Kraft der Musik. Können Sie erläutern, warum Sie diese Entscheidung getroffen haben?
Ja, das hat sich alles so rauskristallisiert. Das müssen Sie sich vorstellen, wie Jazzer mit 1-2 Akkorden so mal ausprobieren und dann entwickelt sich sowas und plötzlich hat man eine Nummer sozusagen. So war das hier. Ich hatte also diesen Klang, den ich gerade beschrieben habe und dann wurde mir klar, dass ich den Text, das Buch nicht mehr brauche. Das ganze Libretto ist aus dem Affekt, also im Gleichschritt mit den entstehenden Klanglichkeiten entstanden. Und zwar rein aus meinem Gedächtnis. Sowas habe ich noch nie gemacht. Und das hat mich total irgendwie frei gemacht, dass wir jetzt einfach wie so ein Experiment, wir, also das Vorhaben und ich, dass wir das jetzt einfach starten. Und da wurde mir klar, dass die beiden, die in dieser Welt nichts mehr zu sagen haben, sprechen. Und alle, die vielleicht was tun könnten oder für das Unterbewusste oder Unbewusste oder Jenseitige oder Gesellschaftliche stehen, die spielen oder singen. Und dadurch kam so eine Grundsatzentscheidung, das ist meines Erachtens bei größeren Stücken ganz wichtig, dass man weiß, wer wo, wozu, was ist. Also Kochen, Kellner und solche Sachen, das ist am besten meines Erachtens, wenn es absolut im Kopf dann sich entwickelt, nicht nur auf irgendwelchen Zettelchen. Und man merkt dann schon, ob das stimmt oder nicht oder ob das Konsistenz hat oder nicht. Da war mir sehr wohl bei, da wusste ich, so kann ich es erzählen. Das heißt also, sie und er sind ausgeschlossen aus Klanglichkeit. Mhm. Der Sohn, den es gibt im Buch. Sehr.
Eduard, genau.
Eduard, ein junger Mann mit aller Lebenslust und Lebenshunger und auch einen Schuss Charakterschwäche und vielleicht auch Naivität, ist in Paris und darauf setzt der Vater, dass er ein Visum schickt. Der Chor ist surreal zu verstehen, ist eine Illusion und am Schluss auch eigentlich ein Klang für das Visum, was ja gar nicht kommt. Und dann gibt es noch, das war die dramaturgisch der wichtigste Punkt eigentlich, den Geschäftspartner von Silbermann, der heißt im Buch Becker, und den Bruder von der Ehefrau. Und das war knifflig, weil es gibt im Buch einen fantastischen Dialog zwischen dem Geschäftspartner Becker und dem Silbermann, wo der Becker ihm klar macht, dass er eigentlich in seiner Firma da raus ist. Und er, Becker, die kennen sich schon ewig, dass er, Becker, jetzt durchaus mit der Partei mithält. Also nach dem Motto, was soll man machen? Also er hat sein Fähnchen nach dem Wind gedreht. Und der Silbermann, ein großes Rückgrat und kann das nicht fassen. Und da gibt es einen genialen, großen Dialog zwischen den beiden. Das ist ein großes Kapitel im Buch. Und das kann ich nicht vertun. Das ist meines Erachtens unvertonbar. Es bringt auch nichts, das zu vertun. Und da war für mich die Frage, wie löse ich diesen Dialog auf, sodass es trotzdem
vorkommt bei Ihnen.
Vorkommt, aber trotzdem den Abend nicht aufhält. Und so nach dem Motto beim Zähneputzen plötzlich, so mache ich es, dass ich die beiden Figuren fusioniere, Geschäftspartner und Bruder. Und dass das ein Bariton ist. Und der.
Genau, der Sohn, muss man dazu sagen, ist Tenor.
Genau, genau.
Ja.
Und dieser Bariton ist also charakterlich eine dubiose Figur, eine schlimme Figur. Und der verkörpert eben zwei Ebenen. Er ist eben ganz nah dran an der Schwester, der Frau Silbermann, und er ist ganz nah dran aus beruflichen Gründen an ihm. Und dann ist das eben auch so, wie es häufig ja auch in der Wirtschaft ist, dass so Familien auch in sich dann auch so geschäftliche Strukturen miteinander verweben etc.
Das aber auch schnell auseinanderbrechen kann,
genau,
wie wir das
genau,
merken. Genau. Es ist interessant, wie Sie gesagt haben, dass Ihnen dann Ideen beim Zähneputzen einfallen. Haben Ihnen dann auch
das
schon
war jetzt
Ideen?
Mein Bild.
Ja, das ist schön, da hat man ein schönes Bild. Sie arbeiten ja mit einem großbesetzten Orchester, mit Holz, Blech, Harfe, Celesta, drei Schlagzeuger, Pauken, Streicher. Also die Musik ist schon sehr, sehr wichtig und auch mit einem ebenfalls klangstarken Chor. Dafür haben Sie in Dresden gleich zwei Chöre mit dem Philharmonischen Chor Dresden und dem Kammerchor Cantamus. Als eine Art Kommentator des Geschehens steht der Chor vermutlich nicht. Sie haben vorhin schon was angedeutet, aber welche Aufgabe kommt dem Chor zu?
Ja, er ist manchmal so eine Art attischer Chor eigentlich auch. Das wechselt. Also manchmal weiß er mehr als die Musik, manchmal weiß er mehr als die Figuren auf der Bühne, manchmal weiß er mehr als das Publikum sogar. Er kann da jetzt auch ein bisschen sozusagen seine Zeremonienmeisterschaft übernehmen. Das wechselt. Und dann eben auch, das kann er in die Seele des Silbermanns und auch von ihr, sie Silbermann, so reinschauen. Mhm. Also genau das eben ausdrücken, was den Kern von Chormusik ausmacht, dass sie eben was ausdrücken kann mit Sprache, worüber man nicht sprechen kann.
Jan Müller-Wieland, für die beiden Sprecherrollen konnten Sie mit Birgit Minichmayr und mit Ulrich Nöten zwei herausragende Stimmen gewinnen. Das ist nicht nur künstlerisch ein starkes Signal, das macht das Projekt sicher auch für ein breiteres Publikum besonders attraktiv. Hatten Sie die beiden Stimmen von Anfang an im Ohr? Und wie kam es zu der Besetzung überhaupt?
Also das ist auch ein Prozess und ich bin sehr, sehr glücklich. Und auch wie wir die uns bereits jetzt auch schon verständigt haben. Das ist meines Erachtens, also für mich ist es optimal. Ich habe einen riesen Respekt vor Ulrich Nöten und all die Dinge, die er gemacht hat. Ich habe ihn jetzt kennengelernt und er ist meines Erachtens zu Recht einer der besten Sprecher überhaupt. Und mit Birgit Minichmayr, die ich unglaublich bewundere, mit der habe ich vor 19 Jahren innerhalb von 52 Tagen 46 Mal in einer Besetzung die Drei-Groschen-Oper in Berlin aufgeführt. Das war die Eröffnung des Admiralpalastes und ich habe damals die musikalische Leitung gehabt. Mhm. Und jetzt nach vielen Jahren kommen wir wieder zusammen.
Schön, schließt sich der Kreis. Ja. Jan Müller-Wieland, Sie haben bei Hans-Werner Henze studiert, einem Komponisten, der sich immer wieder politisch positioniert hat und Kunst als gesellschaftliche Verantwortung verstand. Hat Sie diese Haltung auch bei Ihrem Werk Der Reisende beeinflusst?
Ja, das ist in meiner DNA. Und Henze ist ja Jahrgang 1926, wie mein Vater auch. Also als ich anfing, wirklich mir Gedanken zu machen, ob ich Komponist werden möchte. Das war so ungefähr die Zeit, wo Henze 60 wurde. Und für mich war der auf so einer Ebene wie Gustav Mahler oder Franz Schubert. Also es war das Höchste des Hohen. Und dann habe ich mitbekommen, dass es so ein Festival jetzt geben soll in München, die Münchner Biennale für Neues Musiktheater. Und da war dann im Fernsehen damals, im ZDF, glaube ich sogar, irgendwie noch so ein Bericht über die Eröffnung und der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker kam zu der Premiere und ich saß mit Anfang 20 vor der Glotze und dachte, ich bin hier, wo ich jetzt bin, falsch. Ich muss dahin. Und dann habe ich alles in Bewegung gesetzt, um mit Henze in Kontakt treten zu können und habe ihm damals natürlich alles analog, also postalisch, alles geschickt, was ich hatte. Das bedeutete logistisch, dass da eine Lieferung da bei ihm in der Münchner Wohnung auftauchte mit meinen Sachen. Und dann gab es eine Meldung von seiner Agentin, die mich dann in meiner Studentenbude in Lübeck erreichte, dass ich, wenn ich möchte, Donnerstag, das war glaube ich ein Dienstag, um 18 Uhr bei der und der Adresse dann klingeln möge bei dem und
also zwei Mann. Tage später?
Ja, ja. Und das war also, da war gerade die ersten Tage von der Münchner Biennale. Hm. Und Sie können sich vorstellen, da kriege ich den Schweißausbruch, sagen wir mal so. Und habe die Sachen gepackt.
Und wie war dann die Begegnung mit Hänsel? Ich hoffe, wir kriegen das. Ich glaube, wir haben nur noch 5 Minuten.
Ja, ich habe auf die Klingel, auf die ich drücken sollte, habe ich gedrückt. Da stand der Name Moroni drauf. Und dann bin ich 2 Etagen in diesem Altbau hochgegangen. Und dann war die Wohnungstür auf, also so angelehnt. Und ich wusste nicht, ob ich jetzt reingehen soll. Und habe so geklopft. Aber ich traute mich jetzt nicht einfach da so reinzugehen. Und dann bin ich nochmal geklopft und dann blieb ich so da stehen und dann hörte ich ihn telefonierend mit so einem Funktelefon und einer langen Davidoff-Zigarette so auf dem Flur lang gehen, aber an der Tür vorbeigehen. Und dann hörte ich, wie er sagte, da hat doch jemand geklingelt. Und dann war irgendwie ein bisschen Klärung und dann kam er mit dem Whiskyglas und dieser Davidoff-Zigarette zur Tür und hat mir signalisiert, ich soll reinkommen und aber stumm. Ich soll reinkommen und mich ins Wohnzimmer setzen, da links rum. Und das hat er alles so gestisch gemacht, was sehr, sehr lustig war. Und möge ich mich dazusetzen. Und da saßen eben alle Studierende von der Kölner Musikhochschule, die da hingeladen waren. Und da setzte ich mich dazu.
Hänsel strebte in seiner Arbeit, wie er immer wieder betonte, nach einem Schönheitsideal. Ist das Prinzip der Schönheit für Sie ein Wert an sich?
Also zu zeigen, dass das Prinzip Hoffnung von Ernst Bloch auch in der Musik vielleicht das Wichtigste ist. Das finde ich schon sehr, das geht mir bei diesem Begriff, also bei dieser Frage, die Sie stellen, immer durch den Kopf. Es lohnt sich dafür zu leben, das muss klar werden. Es lohnt sich, wenn man das hinkriegt als Komponist, das lohnt sich dafür zu leben und dass man das durch die Komposition ausdrückt und sich dann beim Hörenden dann einstellt, es lohnt sich, das zu hören, weil ich dann wieder weiß, warum ich bin und warum das Leben lebenswert ist.
Mhm. Erinnern Sie sich an Ihre erste Begegnung mit Musik?
Das war meines Erachtens Peter und der Wolf. Da sollte ich mitkommen. Mein Vater war Theaterarzt damals in Hamburg und der hat mich dann mitgenommen. Dann hörte ich einen Sprecher, das ist ganz interessant. Also Sprecher, Stichwort, und Orchester und die Geschichte und dass da irgendwas gefressen wird und dass es echt klingt, also was die Instrumente machen, wie die Tiere sind. Das hat sich mir
sehr eingeprägt. Die Klarinette und das Fagott, genau. Der Großvater.
Ja, ja, und die Motive, das fand ich absolut überzeugend. Aber ich habe damals als Junge Geige lernen sollen und mit 12 durfte ausgerechnet ich war der Jüngste von 4.
Also 4 Geschwistern.
Ja, genau. Und ich war der Einzige, der mit dem Instrument wieder aufhören durfte. Und dann hatte ich eben eine lustige Teenagerzeit und mit 16 kam das Thema Musik wieder auf mich zu, was natürlich für den Weg, den ich später einschlug, ziemlich spät war. Und das habe ich dann ja so mit so viel Werbe wie möglich versucht, wieder aufzuholen. Und dann war ich eben mit 17, 18 im Jugendorchester, im Studentenorchester, hab gemuckt, wie man in der Musik sagt, mit Doppel-G. Was das Zeug hält, um immer in der Musik zu sein. Und das hat mich über viele, viele Fragen nach meinem Leben sozusagen drüber weggespült. Es wurde irgendwie durch Musik immer sowieso alles beantwortet. Irgendwie läuft alles.
Und jetzt können wir teilhaben an einem ganz neuen Werk von Ihnen, das zur Uraufführung kommt, Der Reisende im Dresdner Kulturpalast. Jan Müller-Wieland, ich wünsche Ihnen viel Erfolg, ein offenes, berührbares Publikum und weiterhin unerschöpfliche Kreativität. Danke Ihnen sehr.
Danke Ihnen sehr, Frau Schulze.
Und das war Jan Müller-Wieland im Diskurs. Mein Name ist Grit Schulze. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und wünsche noch gute Unterhaltung mit dem Programm von MDR Kultur.
Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.